Herzlich willkommen zur zweiten Hälfte unserer Sendung heute vom Verein Blinde und Kunst e.V. beim Freien Lokalrundfunk Köln. Unser Thema heute Abend ist Vaterlosigkeit von Vätern. Und wer denkt, das ist ein Widerspruch, ist es leider keiner. Nun möchte ich aber zuerst auf ein Thema kommen des Herrn Professor Matthias Franz, der Psychoanalytiker unter anderem ist und der die Vaterlosigkeit einmal historisch aufgearbeitet hat und sozusagen uns vor Augen führt anhand von vielen Zahlen und Studien, welch gravierende Folgen Vaterlosigkeit hat.
Wir gehen aus von einer Situation, in der mütterliche Einfühlung aufgrund der eigenen Bedürftigkeit der Mutter nicht mehr möglich ist. Die emotionale Spiegelung durch die Mutter, also das Ablesen, das wechselseitige Ablesen der Gesichter und der darin sichtbaren Affekte funktioniert nicht mehr. Die Schutzfunktion der Mutter ist zusammengebrochen und in diesem Fall, diesem Jungen, fehlt das väterliche Vorbild. Die möglichen Folgen sind, dass er sich an der Depression der Mutter, wenn diese sich nicht bessert, ansteckt. Depression ist im Prinzip nichts anderes als eine sozial vermittelte Infektionskrankheit. Der Inkubationsort ist die frühe Kindheit. Später kommen dann Auffälligkeiten in den sogenannten Neurotransmittersystemen dazu. Wenn das Kind jetzt merkt, die Mama wird nicht gesund, die bleibt depressiv, dann wird es Schuldgefühle entwickeln und schließlich die Fantasie entwickeln, ich bin's schuld, dass ich so schwach bin, dieser meiner Mama nicht geholfen zu haben. Obwohl ich die Rollenumkehr hingekriegt habe und hier als kleiner Mann die Mama beschützt habe, schließlich in eine Parentifizierungsposition gelangt bin, habe ich es nicht geschafft, die Mama wieder heile zu machen. Über diese Fantasiesysteme und depressiven Schuldzuschreibungen steckt sich das Kind schließlich an der mütterlichen Depression an, verinnerlicht die mütterliche Depression und dieser Vorgang wird noch dadurch verstärkt, dass es in diesem Klammergriff befindlich sich nicht in seiner Autonomie, in seiner Selbstständigkeit, in sein eigenes Leben hinein entwickeln kann. Es wird eine gestörte Separationsentwicklung im zweiten, dritten, vierten Lebensjahr sich ergeben, wenn dieser Bedürftigkeitsgriff nicht gelockert wird. Dieser Junge wird weiter eine instabile männliche Identität entwickeln. Er wird vielleicht sehr früh so tun, als ob er schon groß ist. Guck mal, Mama, ich kann schon schreiben, ich kann dir schon Kaffee kochen. Dabei wird er aber auf die Kommunikation seiner eigenen Affektivität, seiner eigenen Bedürftigkeit verzichten, um nicht die Mama noch mehr zu belasten. Schließlich als junger Mann wird er auch vielleicht weiter so tun, als ob. Er wird pseudonormal funktionieren. Er wird vielleicht im operativen Bereich sehr gut funktionieren und Sparverträge und Autos verkaufen können, aber wenn erfolgreich vielleicht sogar. Und wenn es aber darum geht, im sozialen Nahbereich emotional kompetent mit Konflikten umzugehen, wird er aller Voraussicht nach große Schwierigkeiten haben, weil er genau das nicht hier lernen konnte.
Ein paar Zahlen aus dem Vortrag möchte ich Ihnen noch zusammenfassen. Vaterlosigkeit führt zu einer erhöhten Depressionsrate. In einer normal funktionierenden Ehe passiert es, dass etwa 20% der Kinder im Verlauf ihres Lebens einmal schwer depressiv werden. Kommt es zu einer Scheidung mit anschließender Einigung beider Elternteile, liegt das Risiko bei ca. 26%. Bei einem Fehlen einer Einigung steigt dieses Risiko bis über 40%. Viele Kinder neigen zu kriminellen Handlungen oder delinquentem Jugendverhalten. Das ist Ergebnis vieler Studien, die Professor Franz an dem Abend vorgestellt hat, die großen Anlass zur Besorgnis geben. Ja, der fehlende Vater ist nach einer Ehescheidung, wenn die betreuende Mutter das will, sehr schnell draußen aus dem Konzept oder kann sehr schnell draußen aus dem Konzept sein und muss dann allem hinterherrennen. Was kann denn das Umfeld des Vaters oder der beiden Eltern vielleicht sogar tun, um ein bisschen diese Präsenz des Vaters zu stützen, um ihn etwas präsenter zu halten?
Also meine Erfahrung ist, dass viele Väter darunter leiden, dass sie den regelmäßigen Kontakt, das tägliche Abholen vom Kindergarten, die Erzählungen aus der Schule vermissen und einfach diesen Kontakt zu den Bezugspersonen der Kinder auch verlieren. Die Lehrer sprechen in der Regel mit der Mutter, weil die natürlich täglich in der Schule ist, um die Kinder abzuholen oder im Kindergarten, haben aber sehr wenig Kontakt zu den Vätern. Selbst bei Elternabenden werden oft die Väter nicht eingeladen. Was die Gesellschaft bzw. das soziale Umfeld des Kindes tun kann, ist einfach diese normalen Interaktionen zwischen den Eltern auch mit dem Vater weiter zu pflegen. Das heißt, auch mal den Vater einladen, sei es zum Abendessen oder mit dem Vater gemeinsam zur Kirmes gehen, entweder an kinderfreien Wochenenden oder eben einfach mal so abends spontan. Auch natürlich den Vater mit seinen Kindern gemeinsam wieder zu aktivieren, also ihn anzusprechen, ob man nicht gemeinsam am Wochenende irgendwo hinfährt, was unternimmt, in den Zoo oder ähnliches, gemeinsam was unternimmt mit den Kindern, sodass die Freizeitaktivitäten und das Privatleben der Kinder nicht nur mit der Mutter stattfinden, sondern dass auch dort der Vater mehr eingebunden wird.
Beim Fachtag am 20. Juli dieses Jahres sprach auch eine Umgangspflegerin. Das sind die, die vom Gericht entsprechend bestellt werden. Hartmut, in welchen Fällen werden denn Umgangspfleger bestellt? Das klingt immer so ein bisschen, als ob da was vorgefallen sein müsste, dass da Väter begleiteten Umgang kriegen.
Also tatsächlich ist der begleitete Umgang dafür vorgesehen, wenn Väter also gewalttätig sind, wenn sie im Knast sitzen, wenn sie übergriffig waren, dass dann nur noch begleiteter Umgang stattfindet. Es wird aber oft leider nicht so genutzt, sondern es ist tatsächlich so, dass häufig vorkommt, dass die Mutter einfach den Umgangskontakt nicht mehr möchte, dass die unterbindet, dass die Kinder ihre Väter sehen. Und dann schlägt sehr, sehr schnell das Jugendamt oftmals vor, dann lassen sie uns doch einen begleiteten Umgang machen. Eben genau aus dem Grund, den ich im ersten Teil schon erläutert habe, dass nämlich die Jugendämter versuchen damit, die Mutter so ein bisschen in Watte zu packen, so nach dem Motto, wir nehmen deine Befürchtungen ernst und wir haben da eine Möglichkeit, dass wir mit dem begleitenden Umgang auf jeden Fall den Kontakt, was ja ein Grundrecht ist des Kindes, das Kind hat ein Grundrecht auf Kontakt zu beiden Eltern, dass wir dieses Grundrecht nicht beschneiden müssen, aber gleichzeitig auch die Ängste der Mutter ernst nehmen können und einen begleiteten Umgang machen, schlicht und ergreifend aus dem Grund, weil die Mutter ansonsten keinen Umgang zulassen würde.
Deshalb also gibt es so viele begleitende Umgangsregelungen und wie ein solcher Umgang aussieht, das erläutert uns jetzt Frau Bundrock-Moos.
Das erste sind ja schon mal die Örtlichkeiten, ne? Schön gepflegte Räume von der Caritas, schön gepflegte Räume vom Kinderschutzbund. Wenn man sich irgendwo treffen möchte, wo es dann auch wetterunabhängig ist, vielleicht auch gerne mal die Indoor-Spielhalle, die dann bei Regen mit, ich weiß nicht wie viel, Hunderten von Kindern bestückt ist. Oder was ich auch erlebt habe, dass der Umgang stattfindet in der Wohnung des hochstrittigen Partners. Das war eigentlich mal die Krönung, dass ich also erlebt habe, dass eine Mutter in die Wohnung des Vaters gehen musste, mit dem sie eigentlich gar nicht mehr sprach, um dann dort unter Aufsicht der neuen Lebensgefährtin mit ihrem Kind zu spielen. Ich arbeite viel mit Vätern, ich arbeite aber auch mit Müttern. Es ist also wirklich eigentlich ein geschlechtsneutrales Thema. Ja, ich kenne durchaus diverse Männer, die kennen den Umgangspfleger gar nicht, kommen aber dann nach 2 Jahren an, sollen vor der Haustür der Caritas stehen, werden dann gleich einen Mann kennenlernen, den sie nicht kennen, werden 2 kleine Kinder sehen, die sie 2 Jahre nicht gesehen haben, haben exakt 60 Minuten Zeit, um unter Aufsicht, Bindungsfähigkeit, Nähe, emotionale Sicherheit darzustellen. Und das wird dann auch sicherlich protokolliert, denn ein Umgangspfleger muss regelmäßigen Abständen dem Gericht Bericht erstatten. Ich habe den allerhärtesten Klops erlebt, dass mich ein Vater, den ich überhaupt nicht kannte, der über den Väteraufbruch meine Telefonnummer bekommen hat, in Viersen saß und wirklich seine Kinder über 2 Jahre nicht gesehen hatte, sich nicht reingetraut hat in den Kinderschutzbund und da saß und dann gesagt hat, ich kann da nicht rein. Und ich habe dann nur gesagt, wo sitzen Sie denn? Ich habe einen blauen Bus, ich komme jetzt mal. Dann habe ich mich mit einem wildfremden Mann getroffen beim Kaffee und habe gesagt, alles wird gut, Sie sind der Vater. Sie machen es schon, die Kinder brauchen den Vater, gar nicht viel sprechen, kuscheln ist angesagt. Ignorieren Sie den Mann vom Caritas, gucken Sie, ob Sie das über Körperlichkeit und ohne Worte hinkriegen. Ich habe diesen Mann bis an die Haustür gebracht, wo dann er empfangen wurde, wirklich von einem Mann, den er überhaupt nicht kannte, während aber die Mutter mit den Kindern und dem Vater und der Mutter mit 5 Mann auflief. Beim Kinderschutzbund gibt es feste Dienstzeiten, was dazu führt, dass Umgänge zum Beispiel donnerstags um 15 Uhr stattfinden. Ob dann jetzt ein Vater arbeitet, oder nicht, ist auch eigentlich ganz egal, weil der Umgangspfleger arbeitet ja nur bis 17 Uhr. Und das führt dazu, dass Umgänge abgesagt werden, weil Väter oder Mütter sich überhaupt nicht leisten können, aus arbeitsplatztechnischen Gründen, immer zu sagen, ja, jetzt fahre ich da mal ein bisschen hin. Der Umkehrschluss ist, dass wenn man das so macht, wie ich das mache, dass man sich variabel auf die Begebenheiten der Umgangsleute einstellt und zum Beispiel am Wochenende arbeitet, dass einem von Behörden vorgeworfen wird, sind sie vielleicht mit dem befreundet. Ich habe das gar nicht verstanden, weil ich dachte, warum soll ich jetzt mit dem befreundet sein? Und dann sagte mir jemand vom Amt, ja, aber Sie arbeiten ja am Wochenende. Und dann habe ich gesagt, ja, aber der Umgang findet doch am Wochenende statt. Das hat also zu größeren Diskussionen geführt, weil ich es gar nicht verstanden habe. Ich will es einfach nur mal, es sind alles wirklich Erfahrungen, die ich gemacht habe und die einfach schwierig sind.
Ja, Hartmut, Umgänge finden ja oder begleitete Umgangsregelungen finden ja in der Realität nicht nur bei Caritas, sondern schon bei anderen Institutionen auch statt. Aber da hast du auch was Interessantes zu erzählen aus deiner Erfahrungspraxis.
Ich habe selber verschiedene Kinderschutzbünde kennengelernt, die begleitenden Umgang anbieten. Die sind übrigens sehr offen, also der Kinderschutzbund ist eigentlich da sehr transparent gestaltet, das finde ich sehr gut. Es ist aber auch so, dass natürlich jeder Kinderschutzbund anders ausgestattet ist. In der einen Stadt hat der Kinderschutzbund riesengroße Räumlichkeiten zur Verfügung, residiert vielleicht in einem Haus, wo in einem Keller dann eine wunderschöne Freizeitstätte ausgestaltet ist mit Flipper und Tischkicker, Tischtennisplatte. Dort kann man sich natürlich prima aufhalten, wenn also der betroffene Vater, den ich auch persönlich kenne, von dem die Ulla Bundrock-Muus eben berichtet hat, an eine solche Institution gerät, dann kann ich mir gut vorstellen, dass sich in einem solchen Kinderschutzbund auch ein Vater sehr wohl fühlt, obwohl die Situation des begleitenden Umgangs natürlich sehr belastend ist. Ich kenne aber auch einen anderen Kinderschutzbund in einer anderen Stadt, die haben einen Raum für den begleiteten Umgang. In diesem Raum steht ein Schreibtisch, an dem Schreibtisch sitzt die ganze Zeit die Mitarbeiterin des Kinderschutzbundes. Der Vater hatte also lediglich ein Regal mit Gesellschaftsspielen zur Verfügung und ein bisschen Papier und Stifte zum Malen und muss sich dann dort aufhalten und wird permanent beäugt durch die Mitarbeiterin. Wenn man an einen solchen kleinen Raum gerät und muss dort seinen begleitenden Umgang wahrnehmen, ist es natürlich deutlich belastender, sowohl für den Vater als auch vor allen Dingen aber auch für das Kind, was ja auch mit dem Papa vielleicht mal toben möchte oder irgendwie sich auch bewegen möchte, als wenn man eben die Ressourcen zur Verfügung hat, die dann eben ein großzügig eingerichteter Kinderschutzbund hat mit Tischtennisplatte und Flipper.
Dritter Vortragender am Fachtag von Väteraufbruch war ein Richter außer Dienst, also ein pensionierter Richter, Herr Pristin. Er hat zu Beginn seines Vortrages das deutsche Rechtssystem nochmal erläutert und welche Möglichkeiten nach der Trennung hinsichtlich Umgangsregelungen, Sorgerecht etc. bestehen. Dann ist er auf internationales Recht eingegangen und hat uns hier die UN-Konvention vorgestellt, die für uns zwar kein bindendes Recht, aber immerhin eine Art von Anleitung ist. Hartmut, du hast aber weitaus aktuellere Informationen noch für uns. Es gibt nämlich noch aktuelleres Recht als die UN-Konvention.
Ja, genau, das ist richtig. Es wurde also jetzt kürzlich erst am 1. Dezember 2009 in Kraft getreten, der sogenannte Lissabon-Vertrag abgeschlossen. Ich möchte jetzt gar nicht weiter auf die Inhalte eingehen, aber wer sich dafür interessiert, für die rechtlichen Hintergründe, das FAMFG ist ja am 1.9.2009 in Kraft getreten. Das heißt, danach erst wurde der Lissabon-Vertrag geschlossen, wo auch sehr viele Punkte des Kontaktes von Kindern zu beiden Eltern beschrieben sind. Ist eben, wie gesagt, nach dem FAMFG erst in Kraft getreten, am 1. Dezember 2009. Also wer sich dafür noch ein bisschen eingehender interessiert, hochinteressante Aspekte, die dort beschrieben sind.
Im Anschluss an die Erklärung des Rechtssystems hat Herr Pristin seine Arbeit ein wenig dargestellt und hat interessante Erklärungen dahingehend abgeliefert, dass er bemängelt, dass es in seinem Berufsstand im Prinzip keinerlei Bildung oder Kompetenzen im psychologischen, familienpsychologischen, kinder- und jugendpädagogischen Bereich gibt. Hier, sagt er, sind Richter im Prinzip völlig ungebildet. Es hängt immer davon ab, wie weit der Richter selbst sich interessiert für diese Disziplinen, für diese Gebiete. Bei ihm ist das, wie wir gehört haben, der Fall. Aber es gibt natürlich auch Familienrichter, die nicht auf dem psychologischen Gebiet gebildet sind, und er bezeichnet es selbst als Lottospiel, an wen man dann gerät und wie solche Verhandlungen dann ausgehen. Interessant wurde es nochmal gegen Ende seines Vortrages. Da ist er nämlich eingegangen auf die Einbeziehung des Kindes oder wie der Fachjargon das ausdrückt, auf die Erforschung des Kindeswillens.
Der Einbeziehung des Kindes, die sogenannte Erforschung des Kindeswillens oder die Kindesanhörung nach § 159 vom FG. Angeblich beruht diese Vorschrift darauf, dass man die Subjektstellung des Kindes verstärken will. Die Praxis, die daraus geworden ist, hat aus meiner Sicht das Gegenteil zur Folge. Das Kind kann sich nicht wie ein Erwachsener verbal äußern über seine Befindlichkeiten. Es hat andere Möglichkeiten und andere Mittel, das zu zeigen. Aber die verbale Anhörung von Kindern bewirkt nichts. Und ich will Ihnen das am Beispiel verdeutlichen. Ich habe also bei diesen Hausbesuchen, wenn es hochstreitige Situationen waren, dann habe ich es auch nicht gewagt, sofort im ersten Ansatz dieses Kind oder diese Kinder mit beiden Eltern sofort gemeinsam zu besuchen und den abwesenden Elternteil vor die Tür zu bestellen. So war die Regelsituation. Das heißt also, der abwesende Elternteil wartete auf mich, wenn ich dann mit der Taxi kam, und wir beide sind dann in die Wohnung reingegangen und haben dann also uns miteinander unterhalten. Das heißt, ich habe mich unterhalten mit den Eltern und habe die Kinder nur so nebenbei beobachtet. Das reichte völlig, musste die Kinder nicht befragen. Ich habe die Kinder in hochstreitigen Situationen in beiden Elternhäusern besucht. Und da bin ich sehr stutzig geworden. Und war mir völlig klar in dem Augenblick, fiel es mir wie Schuppen von den Augen, dass ich auf die verbalen Äußerungen von Kindern nicht die Bohne was geben konnte, weil ich habe Kinder erlebt, wo ich dachte, das könnte nicht die gleichen Kinder sein, die sich in der einen Situation so und in der anderen Situation etwas ganz anders verhalten haben. Und von dem Augenblick an war ich geheilt, an den sogenannten verbalisierten Kindeswillen zu glauben, dass dieser auch nur irgendeine, für mich jedenfalls, verwertbare Bedeutung hätte. Und habe gesagt, also was ich sehe, das hat Bedeutung. Und was das Kind mir zeigt, das hat Bedeutung. Und das Kind hat mir eine Menge gezeigt. Es hat mir viele Schlüssel geliefert.
Abschließend kann man zu seinem Vortrag ein Fazit ziehen. Es gibt zwei eiserne Grundsätze, die er auch genannt hat. Das ist einmal der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und zum Zweiten der Grundsatz, der oft vielleicht nicht so eingehalten wird, Hilfe vor Eingriff. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, Hartmut, nicht wahr?
Es ist tatsächlich oftmals so, dass Eingriff genommen wird, schon allein durch die Mutter, die dann auf einmal den Kontakt aussetzt. Ich habe es also selber am eigenen Leib erlebt. Kurz vor Ostern war das, wo meine Frau der Meinung war, ich hätte den Bezug zu meinen Kindern verloren. Ich könnte emotional nicht mehr auf sie eingehen. Anstatt Hilfen zu suchen, Gespräche zu suchen, Beratungsstellen einzuschalten, wurde schlicht und ergreifend durch die Mutter der Umgang aufgekündigt und ich bin dann wieder hinterhergerannt. Das findet auch im Rechtssystem oft statt, dass zum Beispiel Kinder in Obhut genommen werden, ohne dass im Vorfeld den Eltern Hilfen angeboten wurden, oder dass einem Vater das Sorgerecht entzogen wird mit der Begründung, dass die Eltern ein zu konfliktbehaftetes Verhältnis haben, sodass sie sich auf wesentliche Punkte der gemeinsamen Sorge nicht mehr verständigen können, ohne dass jemals eine Mediation stattgefunden hat. Der zweite Punkt, den ich wichtig finde, sind die sogenannten Elternvereinbarungen. Man muss also wissen, wenn man sich in diesem Rechtssystem bewegt, und das muss man zwangsläufig als Vater von getrennt lebenden Kindern, wissen, dass die Elternvereinbarung allem voransteht. Es ist also immer sinnvoll und hilfreich, wenn man es schafft, mit seiner Frau Absprachen zu treffen, Elternvereinbarungen zu treffen, denn die können Gesetze und Urteile oder richterliche Beschlüsse außer Kraft setzen, solange die Eltern sich einig sind über den Kontakt der Kinder zu beiden Eltern, über die Schule, in die die Kinder gehen sollen oder über andere Themen, wird kein Jugendamt und auch kein Gesetzgeber etwas dagegen unternehmen. Zumindest sollte das so sein. Es gibt auch da Ausnahmen, aber da muss man dann eben entsprechend die Jugendamtsmitarbeiter mit kompetentem Wissen darauf hinweisen, dass eine Elternabsprache wichtiger ist und jeder Meinung eines Jugendamtsmitarbeiters vorgreift.
Ein ganz wichtiger Grundsatz, und das, meine Damen und Herren, war unsere Sendung zum Thema Umgang der Eltern mit ihren Kindern. Zu Gast war Hartmut Wolters, Vorstand von Väteraufbruch hier in Köln. Hartmut, jetzt ist es ja so, was du gesagt hast, in allen Ehren, aber nicht jeder Vater, nicht alle Eltern können das so beherzigen und können sich vielleicht so selbstsicher im Rechtssystem bewegen. Du bist da offensichtlich ein ganz fitter Vater, aber dafür seid ihr ja da. Väteraufbruch ist ein Verein und man kann sich an euch wenden, wenn man Hilfe braucht. Jetzt sag uns die Adresse.
Die Internetadresse lautet www.vafk-köln.de. VAFK steht für Väter, Aufbruch für Kinder. Also VAFK-Köln mit Ö oder mit OE, funktioniert beides. Das ist unsere Webseite, da findet man auch Kontakt, da findet man Telefonnummern. Wir haben ein Diskussionsforum, da kann man sich also vielseitig informieren. Aber vor allen Dingen haben wir Selbsthilfegruppen. Wir bieten jeden ersten und dritten Dienstag in der Woche eine Selbsthilfegruppe an, die findet in der Alten Feuerwache statt. Man muss sich nicht vorher anmelden, aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn die Leute vorher anrufen, damit wir ungefähr einschätzen können, wer kommt und mit welchem Problem die Leute kommen. Diese Selbsthilfegruppe-Abend ist sehr hilfreich, weil dort viele Väter zusammensitzen. In der Regel sind es zwischen 10 und 15 Stück und darüber sprechen, wie sie selber ihren Fall erleben. Und im Austausch miteinander kann man am schnellsten lernen.
Ja, meine Damen und Herren, das war eine Sendung des Vereins Blinde und Kunst e.V. beim Freien Lokalrundfunk Köln. Wenn Sie Näheres über Blinde und Kunst e.V. wissen wollen, wir machen Ausstellungen in völliger Dunkelheit, um sehenden Leuten das Gefühl von Blindheit und der Orientierung eines blinden Menschen zu vermitteln. Besuchen Sie unsere Website www.blindeundkunst.de. Wenn Sie selbst einmal Bürgerfunk auch machen möchten, dann besuchen Sie uns montags in der Leyendeckerstraße 9. Dort findet eine offene Redaktionssitzung für jedermann statt. Leyendeckerstraße 9. Und unseren Sender finden Sie unter www.flok.de. Tschüss, mein Name ist Raphael Meder.
Tschüss.